What the heck is happening? Hallo und herzlich willkommen im Podcast von Trending Topics. Aktuell herrscht ja Investmentflaute. Das leidige Thema kennen Trending Topics-Hörerinnen ja nun schon. Aber ein Thema zieht noch, natürlich AI. Und deswegen gibt es mit mytalents.ai rund um Gründer Florian Hasiber eine der wenigen Ausnahmen, die noch mit Investmentmeldungen um die Ecke kommen können. mytalents.ai versorgt Mitarbeiterinnen und Unternehmen mit Lernvideos zu AI-Tools und stößt damit derzeit auf ziemlich viel Anklang. Was also macht mytalents.ai aktuell richtig und was sind die wichtigen Entwicklungen bei AI derzeit? Darüber spreche ich heute mit Florian Hasiber, der CEO und Mitgründer von mytalents.ai. Herzlich willkommen im Podcast.
Herzlich willkommen, Jakob. Grüß dich.
Bevor wir mit dem Interview starten, Florian, bist es wirklich du oder wärst du mittlerweile in der Lage, einen Bot zu trainieren, der mir ein Interview gibt?
In der Lage wäre ich, glaube ich, noch nicht, aber heute in der Früh wäre es besser gewesen, weil ich sitze gerade in der Besenkammer bei uns im Büro, weil es vorher nicht mit Hall funktioniert, aber sogar sehr gehallt hat. Da wäre es natürlich besser gewesen, wenn ich einen Klon von mir gehabt hätte, damit die das Gespräch führt. Es ist, glaube ich, jetzt noch nicht möglich. Also ich bekomme auch öfters Anfragen von anderen Startup-Gründern. Ist es schon möglich, dass man automatisierte Sales Calls und Erstgespräche macht mit Hilfe von KI? Also ich habe noch kein Tool gefunden, was wirklich gut funktioniert, aber in einem halben Jahr, ja, ich will nicht sagen, was in einem halben Jahr alles möglich ist, ja, kann schon sein.
Alles klar. Genau, das wollen wir an dieser Stelle auch lobend erwähnen. Für die bessere Soundqualität hat sich Florian tatsächlich in die Besenkammer seines Büros gesetzt. Ich sehe es im Videocall. Herzlichen Dank dafür auf jeden Fall.
Genau, ja.
Grund unseres Gesprächs heute ist, mytalents.ai hat schon wieder Investment bekommen, ist ja noch gar nicht lange her, da warst du das erste Mal bei uns zu Gast und jetzt gibt es schon wieder frisches Geld für euch. Erzähl mal in a nutshell, was ist es, worum geht es bei dem Deal?
Ja, du, am Ende des Tages ist jetzt keine allzu große Runde und ist auch nicht so erwähnenswert, würde ich sagen, aber was eins große Erwähnenswerte ist wahrscheinlich, dass unsere bestehenden Investoren proaktiv auf uns zugekommen sind und gesagt haben, sie würden gern ihr Commitment erhöhen und sozusagen das Vertrauen stärken. Und für uns war es einfach wichtig, dass wir jetzt einfach keine externe Runde machen. Also wir haben jetzt auch natürlich mit alle die meisten bestehenden Investoren aufgestockt, aber auch ein größerer strategischer externer Partner ist dazugekommen mit Founders of Europe, wo wir auch sehr stolz sind, dass die uns jetzt auch am Weg unterstützen. Und für uns war es einfach wichtig, jetzt nicht extern raisen zu gehen, um jetzt 3 bis 6 Monate im Founder-Team distracted zu sein, sondern wirklich uns jetzt fokussieren auf Produkt bauen, Kunden rausgehen. Ich glaube, ich habe das jetzt letztens erst irgendwann gehört, ich glaube bei Y Combinator, der Y Combinator School wurde das öfters gemacht. Das Wichtigste ist, dass du dich aufs Produkt fokussierst, auf Kunden fokussierst und das trainieren gehst, ja, und nicht Fundraising bist. Und das habe ich mir auch, das haben wir uns auch jetzt zu Herzen genommen und gesagt, ja, das funktioniert gut. Bestehende Investoren haben dann aufgestockt und genau so ist jetzt der aktuelle Stand.
Okay, also ihr seid in der Luxussituation, dass die Investoren zu euch kommen und euch das Geld quasi frei Haus liefern. Ihr müsst euch nochmal pitchen gehen.
Ja, so würde ich es jetzt auch nicht sagen. Also ich glaube, wir haben auch unsere Kennzahlen ganz gut erreicht. Wir beackern auch, glaube ich, gerade einen ganz guten Markt. Mit unserer AI-Upscaling-Plattform zum jetzigen Stand hätten wir das Kapital auch nicht unbedingt benötigt, muss man auch sagen. Aber um jetzt ein paar weitere Entwicklerressourcen anstellen zu können, um unsere Produktpalette zu erweitern, um auch ein bisschen mehr in Go-to-Market-Ressourcen zu investieren. Also wir wollen auch ein bisschen präsenter im Dachmarkt werden. Im Q3, Q4 wollen wir versuchen, auch ein bisschen international zu gehen. Und unsere Lernplattform, unsere Upskilling-Plattform gibt es jetzt nicht mehr nur auf Deutsch, sondern bereits auch auf Englisch. Funktioniert auch schon sehr gut mit der Übersetzung von Kursen. Und für das haben wir jetzt das Kapital aufgenommen, um ein bisschen skalieren zu können.
Alles klar. Vielleicht für die, die es noch nicht kennen, was kriegt man bei euch und was kostet?
Ja, bei uns kriegt man AI-Upskilling. Also ich sage immer gern, wir sind die ausgelagerte AI-Operations-Abteilung fürs Unternehmen. Das heißt, mit uns lernen Unternehmen, wie die Mitarbeiter generative KI, wie ChatGPT, Copilot, Claude etc. im Arbeitsalltag einsetzen können, um produktiver und effizienter zu werden. Und was kostet es? Es kommt ganz darauf an. Wir starten ab gewissen Größen. Also es ist, glaube ich, ab 30 oder 50 Zugängen. Das heißt, wir richten uns hauptsächlich an Klein-Mittelunternehmen, ja, aber auch an größere Unternehmen, die wir jetzt schon als Kunden gewinnen durften. Also beispielsweise auch die ÖBB oder Bitpanda durften wir jetzt schon als Kunden gewinnen. Und ja, da bewegen wir uns meistens so um zwischen 25 und 30 Euro pro Mitarbeiter pro Monat. Kann aber sehr stark runtergehen, kommt immer darauf an, wie viele Zugänge das Unternehmen sozusagen bei mytalents bildet.
Okay. Was muss man rechnen pro Kopf ungefähr?
Im Jahr?
Genau.
Also es kommt wirklich darauf an, wie viele Zugänge, dass man in Staaten tun wir, glaube ich, bei 350 Euro pro Mitarbeiter pro Jahr Und desto mehr Zugänge, desto geringer wird das natürlich, ja. Aber ich sage immer gerne, die Produktivitätssteigerung von einer generativen KI sind um die 30-40% für jeden Mitarbeiter. Und das sind die 350 Euro für den Jahresbetrag, ein super investiertes Geld. Also der Return on Investment ist meistens schon eine Woche später zu sehen.
Okay, das klingt ja ganz gut. Jetzt habe ich gehört, das Ding verkauft sich offenbar wie warme Semmeln. Läuft offenbar sehr gut für euch, oder?
Ja, du, es könnte natürlich immer besser werden. Es ist ja natürlich jetzt das große Thema bei uns, dass sich der Vertrieb natürlich nicht so einfach skalieren lässt. Also jetzt ist es so, dass ich meistens als Gründer Founding Sales jetzt gemacht habe, das hat jetzt super funktioniert. Und mit dieser, wir sind jetzt auch gerade dabei, ein Vertriebsteam aufzubauen, um das skalierbar machen zu können. Da stoßen wir jetzt gerade an unseren Grenzen, würde ich sagen, weil gute Mitarbeiter zu finden ist schwer oder Mitarbeiter oder gutes Team aufzubauen. Und das dauert halt. Also wir könnten wahrscheinlich ein bisschen schneller skalieren, könnten mehr Kunden onboarden, aber es ist halt gerade die Ressource im Haus, die uns da ein bisschen einen Strich durch die Rechnung macht.
Okay, aber dann wäre eigentlich das ganz gut, was wir anfangs besprochen haben, also so ein Sales-Bot irgendwann mal zu haben, der diese Cold Calls macht, wäre irgendwann mal ganz sinnvoll, oder?
Ich bin da tatsächlich skeptisch. Schau mal, was, wenn wir in 6 Monaten vielleicht nochmal sprechen, was sich da entwickelt hat. Aber ich sage immer gerne, bei der Größe, wo wir uns bewegen, ja, also unsere Zielkunden sind meistens doch, wie gesagt, Mittelunternehmen oder größere Unternehmen. Und wenn es da um 10, 15, 20.000 Euro geht, da zieht keiner die Kreditkarte durch im Dachbereich. Für doch ein Tool, was man weiß, okay, das kann man verwenden, das ist einfach zu verstehen. Am Ende des Tages braucht man trotzdem noch, also merke ich zumindest, da würde der Geschäftsführer trotzdem noch mit dem Geschäftsführer und mit einer Vertriebsperson reden und sich das Produkt erklären lassen, obwohl er es schon verstanden hat. Ja. Also ich glaube, da sind wir noch ein bisschen weit weg, dass ein automatisierter Bot das durchführen könnte. Also durchführen wird wahrscheinlich schneller gehen, ja, das wird wahrscheinlich, da brauchen wir gar nicht so lange warten, aber dass der Endkunde dann auch kaufen wird von einem KI-Bot, naja, das sehe ich in kurzfristiger Zukunft nicht.
Okay, also Jobsicherheit für dein Sales-Team auf jeden Fall einmal.
Auf jeden Fall.
Jetzt seid ihr eben fokussiert auf Learning, also wie geht man mit diesen ganzen AI-Tools um? Habt ihr euch schon eigentlich die nächsten Schritte überlegt? Irgendwann einmal kennen die eure User ja dann die AI-Tools, sind irgendwann mal hoffentlich Experten darin, brauchen vielleicht dann diese Lernvideos nicht mehr. Was macht sie dann?
Du, also das haben wir uns natürlich von Anfang an auch gedacht, dass das ein Space sein wird, wo wahrscheinlich nach 2, 3 Jahren jeder KI-Wissen hat. Wir sehen aber jetzt, dass es jetzt nicht so ist. Ja. Also die Dynamiken am KI-Markt sind so dynamisch, Dynamiken sind dynamisch, dass wir wirklich auch bei uns im Haus, also wir sind jetzt über 30 Personen mit einem erweiterten Team, die für die Content-Erstellung zuständig ist. Wir haben selber ein bisschen den Struggle, dass wir immer aktuell bleiben und ich glaube mal, dass externe Unternehmen, die jetzt nicht ganzen Tag oder ganze Woche nur für GenAI leben, diese Dynamiken immer am Schirm haben. Das heißt, so schnell wie sich jetzt alles entwickelt, wir werden auch sehen, der Unterschied zwischen GPT-3 und GPT-4 war schon Wahnsinn. Was kommt denn mit GPT-5? Was kommt denn, wenn Sora veröffentlicht wird? Was für Use Cases entwickeln sich da? Also ich sage immer gerne, wenn auch GPT-4 zum jetzigen Zeitpunkt das beste Modell, also es gibt ja jetzt mit GPT-4, Gemini 1.5 Pro und Claude 3 eigentlich 3 ähnlich gute Modelle. Wenn sich da in den nächsten 10 Jahren nichts weiterentwickeln würde, hätten wir jetzt auch zum 10 Jahre Zeit, um Anwendungsfälle zu identifizieren. Also ich glaube, das Thema, wie nutze ich Gen AI im Arbeitsalltag, das wird uns in den nächsten 10 bis 20 Jahren begleiten. Aber, um nochmal zu einer Frage zurückzukommen, natürlich versuchen wir auch, dass wir unsere Produktpalette erweitern. Ich glaube, im letzten Podcast haben wir kurz über unser My Talents GPT gesprochen, wo die Mitarbeiter im Unternehmen gleich sofort generative KI versuchen, umsetzen und probieren können. Das heißt, wir haben so einen eigenen GPT-4-basierenden Chatbot, wo man texten kann, Bilder erstellen kann. Das wird natürlich jetzt auch ausgebaut, dass man künftig auch Stimmen und Videos etc. erstellen kann. Also, dass man nicht nur lernt, wie man diese Tools im Arbeitsalltag einsetzt, sondern dass wir als MyTalents.ai sofort als Tool-Aggregator agieren, dass man sofort dieses Tool-Hub auf der Plattform hat. Und natürlich unser großes Ziel ist, und dafür haben wir jetzt auch die erweiterte Finanzierung aufgenommen, ist unser Content oder Courses as a Service Produkt. Schauen wir mal, ob das vom Namen her so bleibt, weil es doch nicht so einfach ist zum Erklären. Aber es geht darum, personalisierte Videokurse auf Knopfdruck zu erstellen. Weil wir haben jetzt die Daten, wir wissen, wie gute Kurse ausschauen. Und eines Tages bleibt es ja nicht dabei, generative KI im Arbeitsalltag zu lernen, sondern es gibt so viele Dinge, die man im Arbeitsalltag besser machen kann als Mitarbeiter, um effizienter und glücklicher zu werden. Und wir wollen halt KI-Kurse auf Knopfdruck erstellen. Und das ist eigentlich unsere große Vision, eine riesige Upskilling-Plattform zu werden für Unternehmen. Egal, ob sie jetzt KI lernen, KI umsetzen oder andere Dinge lernen, sie sollen einfach glücklicher im Arbeitsalltag werden.
Okay, das heißt, AI generative AI ist dann ein Thema neben anderen. Also Unternehmen gibt es ja ganz viele verschiedene Skillsets, die man lernen kann. Das heißt, in die Richtung, in die Breite der Themen wollt ihr auch expandieren.
Ja genau, also es bleibt natürlich bei der GenAI. Jetzt geht es darum, mal GenAI zu lernen und zu wissen, wie man diese Tools einsetzt. Die meisten Tools, und wir sehen jetzt gerade bei Microsoft Copilot, wo wir jetzt auch einen sehr, sehr großen Lernpfad anbieten werden ab Mai, was natürlich uns auch sehr gut abgrenzt von anderen sozusagen Weltbegleitern. Aber das Wichtigste ist mal die generative KI zu lernen, zu wissen, wie man diese Produktivitätstools einsetzt, weil der Microsoft Copilot ist eine Mischung zwischen Produktivitätstool und KI-Tool. Und dann geht es halt darum, andere Themenbereiche im Arbeitsalltag zu lernen. Aber mit Hilfe von KI und KI in dem Sinne, also der generativen KI, dass die Kurse und die Übungen und die Quizzes halt mit Hilfe von KI erstellt werden und dass man halt nicht mehr 10.000 bis 20.000 Euro bezahlt für einen externen, für externe Agentur, die einen personalisierten Kurs für ein Unternehmen erstellt, und dass man, sondern dass man die Kosten mit Hilfe von generativer KI 95% drücken kann.
Okay, spannende Entwicklung. Aber jedenfalls ist es gut für euch, wenn sich im AI-Space viel tut, weil dann habt ihr gute Inhalte, die sie bringen könnt. Ganz interessante Entwicklung zuletzt, fand ich. Viele gehen ja irgendwie gefühlt davon aus, GPT-4 von OpenAI ist irgendwie das Nonplusultra. Stimmt aber nicht mehr seit kurzem, denn es gibt einen anderen König der LLMs, Claude 3 von Anthropic. Hat dich das überrascht und hast du es auch schon ausprobiert?
Natürlich habe ich es ausprobiert. Man muss aber sagen, seit Freitag, da gibt es dieses LLM-Leaderboard, wo die verschiedenen KI-Tools miteinander verglichen werden. Also es gibt natürlich die ganzen standardisierten Tests und dann gibt es ein Leaderboard, wo man auf persönlichen Präferenzen sozusagen wählen kann, welcher KI-Bot ist am besten. Und auf Basis dessen wird dann ein Score berechnet. Da war kurzer Zeit Claude 3 Opus erster, aber GPT-4 hat letzten Freitag wieder den Platz 1 erreicht, ja.
Ah, okay, gibt es wieder einen anderen König.
Ja, genau. Aber am Ende des Tages, ich habe es vorher schon erwähnt und du hast es auch gesagt, es war lange Zeit so, dass GPT-4 das beste Modell war. Ja, das gab, man sagt immer so gerne, diese GPT-4-Class-Modelle, ja, es gab eines und jetzt gibt es halt drei, Gemini 1.5 Pro und Claude 3 Opus, und ich muss ehrlich sagen, Cloud ist natürlich jetzt noch nicht im europäischen Bereich verfügbar, man kann aber zugreifen durch externe, durch zum Beispiel Po oder auch wenn man andere Techniken verwendet, das heißt, man kann es auch schon in Europa und Österreich testen, und für gewisse Use Cases verwende ich tatsächlich jetzt schon Cloud, muss ich sagen, also gerade wenn es um Kreativität geht, wenn es um Bildinterpretation geht, ja, da ist auch Gemini besser, wie meiner Meinung nach GPT-4. Ich glaube, in Zukunft wird es halt wirklich so laufen, dass gewisse große Foundation Models halt bisschen besser sein werden in gewissen Anwendungsfällen, aber sie werden ähnlich gut sein. Und ich habe jetzt letztens erst einen Podcast gehört von Sam Altman, ich glaube, es war erst am Montag, wo er gesagt hat, es wird so sein wie damals bei den Autoherstellern in den 30er oder 40er Jahren. Da gab es damals auch über 100 Autohersteller und jetzt gibt es 5 bis 10 große, nicht mal 10 große in Amerika. Und so wird es auch bei den Foundation-Modellen sein. Die Großen werden sich dann durchsetzen. Und das Wichtigste ist dann, wer darauf die besten Applikationen baut.
Okay. An dieser Stelle ein kleiner Geheimtipp für alle Hörerinnen. Man kann nämlich Cloud auch in Österreich ganz gut benutzen. Einfach auf cloud.ai gehen. Ich kann mich da jeden Tag einloggen und das Ding verwenden. Was nicht geht, ist, sich die bessere, kostenpflichtige Version in Österreich zu kaufen. Aber die Gratis-Basis-Version kann man auf jeden Fall mal ausprobieren. Und schaut ganz gut aus, muss ich sagen.
Ja, cool, gar nicht gewusst. Also ich glaube, eine Zeit lang war es nicht verfügbar in Europa, aber cool, dass es schon verfügbar ist, ja.
Ja, oder vielleicht liegt es an meinem Account, aber ich habe keinen Spezialaccount. Also einfach mal ausprobieren. Für manche dürfte es schon in Europa funktionieren. Ein ganz großer Punkt immer noch bei den Foundation Models ist Open Source. Es werden ja nach und nach immer neue Open-Source-Modelle auf den Markt geworfen. Wie siehst du diese Entwicklung? Ich sehe sie nämlich interessant, teilweise ein bisschen kritisch, aber zuerst würde ich mal ganz neutral deine Meinung hören.
Ich glaube, dass in 2-3 Jahren, dass es einfach 5 bis 6 oder 7 große Modelle geben wird, die wir verwenden werden. Da werden auch 1-2 Open-Source-Modelle dabei sein, vielleicht auch Mistral, ich hoffe, also ein europäischer Player da auch dabei sein wird. Ich sehe es jetzt gerade bei Meta, Llama, also die haben jetzt, glaube ich, Llama 3 angekündigt, wo es, glaube ich, 2 kleinere Modelle gibt und ein größeres. Und da bin ich halt richtig gespannt, ob Meta mit dem neuen Llama-Modell wirklich auf GPT-4-Klasse hochgehen kann. Weil wenn sie wirklich da das schaffen, dann wird es spannend, ja. Weil dann haben wir als erstes Open-Source-Modell, was dann sozusagen gleich gut ist wie GPT-4 oder, wie wir gesprochen, Claude Opus oder Gemini 1.5 Pro.
ehrlich gesagt, auf eine Diskussion, wo ich mich schwierig meinen lasse, ist das Thema mit den ethischen und mit den Trainingsdaten und ob dahinter was geschlossen werden sollte. Das Thema hat man natürlich bei Open Source Modelle, aber da bin ich wahrscheinlich die falsche Ansprechperson. Ich kann's, bin eher der, der es dann beurteilt, wenn es darum geht, wie setzt man es im Arbeitsalltag ein oder welche Anwendungsfälle kann man darauf bauen. Aber ich glaube schon, dass es künftig Open Source Modelle geben wird, die stark sind, aber die Frage ist, wie lassen sich die dann monetarisieren? Ja? Weil wir haben sie ja auch bei Mistral gesehen. Mistral war sehr lange Open Source. Und dann haben sie jetzt eine Partnerschaft mit Microsoft eingegangen und dann Mr. Large, also das stärkste Modell, war dann, glaube ich, ein paar Wochen nur auf Microsoft Azure verfügbar. Was das dann mit Open Source halt zu tun hat, ist die zweite Frage. Aber ja.
Ja, absolut, ja. Weil aktuell ist es ja so, ich habe da mal auch eine kleine Tabelle gemacht, kann man auf Trending Topics nachlesen. Es gibt zwar schon Open Source, nur alles, was Open Source ist, sind einfach die schlechteren Modelle aktuell. Also wer halt mit State of the Art arbeiten will, der muss proprietäre AI-Modelle nehmen, also eben die erwähnten GPT-4s, Geminis, Clouds. Und die Modelle, die Open Source veröffentlicht werden, sind eigentlich immer die schlechteren, böse gesagt, Abfallprodukte, bei der Entwicklung der besseren Modelle entstehen. Also Google hat da ein Modell gebracht, Mistral hat einige Modelle, aber die sind halt alle schlechter. Und da frage ich mich dann, wer benutzt die überhaupt, wenn sie schlechter sind und das Bessere günstiger zu haben ist, kommt mir ein bisschen vor wie so ein Feilchenblatt der Unternehmen, die dann sagen, naja, wir haben eh Open Source, aber das echte Geschäft wird dann trotzdem mit den proprietären Modellen gemacht.
Ja, sehe ich auch so. Ich meine, was man auch hat, ist, dass meistens die Open-Source-Modelle die Rohfassungen sind, also nicht die Modelle, die dann gefeintuned sind und die Chatbots sind sozusagen. Das heißt, man muss die dann trotzdem noch feintunen, soweit ich das verstanden habe. Ich bin jetzt auch nicht der Machine Learning-Entwickler, da haben andere Experten im Team. Aber ich glaube, bei Mistral sehe ich jetzt schon einen großen Benefit, wenn die sich etablieren, weil viele europäische Unternehmen sagen würden, ja, wir setzen da jetzt auf einen europäischen Player und da geht es dann wirklich, glaube ich, um das Thema, wenn die aus Europa sind, setze ich eher drauf, auch wenn es jetzt vielleicht 10% schlecht ist, wie auf GPT-4 oder auf Google schon gar nicht. Das sind im Dachbereich sowieso ein bisschen Abneigung gegen Google, meiner Meinung nach. Also da sehe ich schon eine gewisse Präferenz. Aber wie du gesagt hast, dann, warum sollte ich ein schlechteres Modell verwenden, auch wenn es 20% günstiger ist, ja.
Der ganz große Player in dem Bereich ist ja Microsoft, also eben denen gehören ja offenbar fast 50% von OpenAI. Dann haben sie sich die Inflection AI Founder weggeschnappt. Ich glaube, Inflection AI ist jetzt so gut wie tot, hat ja auch Milliarden Investments bekommen eigentlich, war irgendwie ein paar Monate lang OpenAI Herausforderer, die sind so gut wie vom Markt gefegt. Ich glaube, die sind jetzt auch eine Non-Profit-Organisation geworden. Also so gut wie tot. Dann hat Microsoft noch in G42 aus Abu Dhabi investiert. Ist es eine Gefahr, dass Microsoft so ein AI-Monopolist wird, der sich irgendwie alles krallt? Oder übertreibe ich?
Schwierig zu sagen. Also das mit G42 habe ich auch gelesen. Das ist ganz frische Meldung. Ich glaube, die haben jetzt über 1,5 Milliarden investiert. Ich meine, da in Abu Dhabi passiert sowieso wahnsinnig viel. Die haben auch, glaube ich, eines der ersten Open-Source-Modelle dort gebaut. Ich glaube, es war Falcon. Ob Microsoft da der größte Player wird, ich sehe schon, dass Microsoft da sehr viele Schritte voraus ist. Also das Investment in OpenAI seinerzeit, das hat sich extrem bezahlt. Das war ein super Move von Satya Nadella. Ich bin mir aber nicht sicher, ob Microsoft da jetzt der alleinige Player ist, der da vorangeht. Wie gesagt, Google kommt jetzt immer wieder auch mit guten neuen Modellen, also Gemini 1.5 Pro ist jetzt auch verfügbar für die Entwickler. Und was ich bei Gemini 1.5 Pro super finde, dass man auch Videos analysieren kann und lange Texte und das Tokenfenster hat Länge ist. OpenAI wird da auch hinkommen. Ja, das wird künftig kein Thema mehr sein, wahrscheinlich das Tokenfenster, wenn alle multimodal sind, wahrscheinlich wenn alle künftig Videos erstellen können, Stimmen erstellen können. Aber ich glaube auch, dass Google oder ein anderer Player da seine Fühler im Spiel haben wird und dass Microsoft nicht der einzige Player sein wird. Wobei Microsoft mit ihren Copilot natürlich auch eine riesige Distribution haben. Also ich glaube, wir müssen auch sehen, dass wir das im europäischen Bereich, wir sind da sehr Microsoft-lastig. Ja. Weltweit ist das ein bisschen anders, aber bei uns sprechen halt alle über den Copilot und keiner spricht über die Google Suite. Ja. Wobei man auch sagen muss, beide sind noch nicht so weit, wie es die Werbevideos anzeigen, aber in 6 Monaten wird es soweit sein. Ja.
Ja, absolut. Ja. Ich bin ja auch noch gespannt, und das vorher schon angesprochen, auf Llama 3 von Meta, weil Llama 2, muss man sagen, ist weit abgeschlagen aktuell, kann überhaupt nicht mehr mithalten mit den anderen neueren, besseren AI-Modellen. Und bei Meta finde ich ja das Interessante, die hätten ja Daten ohne Ende, um diese Sprachmodelle zu trainieren. Also Instagram-Bilder, Facebook-Posts in Hülle und Fülle, während andere Unternehmen ja diese Daten irgendwie heimlich scrapen müssen. OpenAI hat sich ja da offenbar ordentlich bei YouTube bedient. Google wiederum hat sich dann die Daten von Reddit gekauft. Aber Meta müsste ja eigentlich einen massiven Vorteil haben. Aber den können sie bis dato noch nicht so wirklich ausspielen. Woran liegt das, glaubst du?
Also ich sehe schon, dass Meta das super ausspielen kann. Also sie sind da einen sehr spannenden Move gemacht seinerzeit, wo sie gesagt haben, okay, wir gehen jetzt Open Source und bauen da Open Source Modelle. Und ich glaube, spannend wird es dann, weil Meta eine riesige Distribution hat. Und das wird für alle KI-Startups künftig wichtig werden. Ja? Wenn Meta in Instagram, in WhatsApp dann, ich glaube, es ist eh jetzt schon, also es gibt eh schon Beta-Phasen, wo man Bilder jetzt schon generieren kann und Texte generieren kann. Wenn das irgendwie nativ ins Produkt einfließt, ja, und man dann vielleicht sogar das Open Source Modell, das beste Modell dann monetarisieren kann und sagen kann, okay, jeder, der jetzt Meta AI verwendet, zahlt halt $20 pro Monat für WhatsApp, Instagram ohne Werbung, aber mit den KI-Tools, glaube ich auch, dass Meta da einen coolen Punkt haben wird, das zu monetarisieren, wenn sie das ins Produkt einbauen. Die Frage ist halt, dürfen sie auf den Daten trainieren, dürfen sie auf die Instagram-Bilder trainieren, das weiß ich persönlich nicht. Ja. Du hast gerade das eben mit YouTube angesprochen. Was ich gehört habe, ist es ja auch so gewesen, dass Google jetzt gar nicht OpenAI sozusagen attackieren will, weil YouTube selber dann auf ihren eigenen Daten dann trainiert hat, obwohl sie das nicht dürfen hätten. Also da gibt es intern ein paar Trivias. Aber ja, ich bin gespannt, wenn Meta das ihre Distribution nutzt. Wie gesagt, WhatsApp ist ja auch noch nicht monetarisiert. Wenn sie da wirklich dann die Super-App bauen können mit KI, wer weiß, wo es da hingeht.
Absolut. Ja. In den nächsten Wochen werden wir, glaube ich, mehr wissen zum Thema Llama 3. Noch eine letzte Frage. Ist ja ein bisschen so eine größere Unbekannte in dem ganzen Feld. Natürlich Elon Musk hat mit xAI ja jetzt auch ja, seit ungefähr einem Jahr sein eigenes AI-Startup. Will jetzt 3 bis 4 Milliarden Dollar reinholen, um mit OpenAI und Co. mithalten zu können. Hast du es schon probieren können? Grok heißt der Chatbot. Ich bin noch nicht rangekommen. Hast du einen Eindruck dazu?
Tatsächlich nicht. Ich bin auch gar nicht sicher, ob das im Dachbereich irgendwie verfügbar ist, ob man irgendwie Zugriff hat. Vielleicht, wenn man X Pro abonniert, aber ich habe selber noch nicht gemacht. Ich habe jetzt nur gehört, dass Grok 1.5 rauskommen soll bald, dass auch multimodal sein soll. Was ich gehört habe, das Modell selber ist GPT 3.5 Riga, also da gibt es halt auch schon 20, 30 andere Modelle, die ähnlich gut sind, also zahlt sich eigentlich gar nicht aus, dass wir darüber sprechen, aber das Spannende ist halt, wenn sie wirklich auf aktuelle Daten, also wenn Grok auf aktuelle Daten auf Twitter zugreifen kann, dann haben sie schon einen gewissen Vorteil oder eine gewisse Nische, die sie bedienen können, aber selber ausprobiert habe ich es noch nicht.
Okay, na, wird auf jeden Fall spannend, was Elon Musk da auf dem Gebiet weiterbringen kann. Baustellen hat er ja genug, aber wir werden sehen. Florian, vielen, vielen Dank für die Einblicke und deine Expertise. Vielen Dank fürs Interview.
Danke, Jakob. Bis bald. Ciao.
So, das war die heutige Folge des Trending Topics Podcast. Wenn es euch gefallen hat, lasst uns doch 4-5 Sterne als Bewertung da und folgt dem Podcast auf Spotify, Apple Music und Co. Für Anregungen, Kritik, Feedback oder Wünsche zu zukünftigen Gästen schickt uns jederzeit gerne eine Mail an feedback@trendingtopics.at. Weitere News zu allen Inhalten gibt es natürlich tagesaktuell auf trendingtopics.eu. Danke an dieser Stelle an GeoCars für die tolle Post-Production. Euch danke fürs Zuhören. Bis bald.